Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Audio-Podcast-Folge hier beim Apologetik-Projekt Podcast. Heute mit unserem Mitarbeiter, Teammitglied Kevin Gar, der seit einigen Wochen mit am Start ist. Kevin, ich heiße dich willkommen, grüß dich.
Freut mich.
Ja, so richtig willkommen heißen kann ich dich hier eigentlich schwer. Wir sind hier gerade in deiner Heimatgemeinde in Appenweier, wo wir uns auch kennengelernt haben.
Das ist richtig, vor einem Jahr.
Ja, krass. Also ich weiß noch, ich war hier predigen, Sonntagmorgens. Mein Kommilitone ist Pastor hier in der Kirche und er hatte mir damals schon erzählt, als ich dann mit dem Projekt gestartet hatte, anfangs solo oder später kam ja noch der Dave mit dazu, dass er da bei sich jemanden in der Gemeinde hat, der total auf Apologetik abfährt, dem aber unser Content zu dünn ist. Und da habe ich dann ihm damals schon gesagt, ja, Manuel, das ist mir schon klar, wir sind eher so von der Flughöhe auch Apologetik für Einsteiger. Aber wer hätte gedacht, dass du heute jetzt hier im Podcast sitzt?
Krass.
Tatsächlich behaupte ich mal, hat sich auch unser Content so über die Jahre gewandelt. Oder weiß ich, ob du das so mitverfolgt hattest ein bisschen?
Also teilweise halt, ja.
Ja.
Das ist krass, weil er hat eigentlich deine Nummer mir gegeben und ich habe es eigentlich gespeichert gehabt auf mein Handy für fast 2 Jahren.
Ja. Gut, ich meine, damals hatten wir auch nur einen Instagram-Kanal und das war ja nicht viel mehr als hier und da mal ein Zitat oder so kurze Reels und dann hatten wir immer wieder mal so einen Instagram-Livestream, aber ja, auch YouTube war ja anfangs so ein bisschen Restverwerten. Da waren ja die Videos quasi im Hochkantformat auf YouTube, bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, wir starten da richtig durch. Und jetzt gut, ich sag mal, jetzt ist es spätestens mit Gästen wie Heinz-Peter Hempelmann, wo wir über die Postmoderne oder Benjamin Kilchhöer, wo wir über archäologische Funde zu David und Salomo oder vielen anderen Gästen gesprochen haben, glaube ich schon mittlerweile eine hoffentlich andere Flughöhe. Also schön,
dass du jetzt sind wir hier.
dass du mittlerweile Teil des Teams bist. Ja, wir wollen heute über unsere Lieblingsargumente für die Existenz Gottes oder den christlichen Glauben insgesamt sprechen und da mal so gefragt vielleicht, was denkst du denn, Kevin, so welche Rolle spielen Argumente denn eigentlich wirklich, wenn es darum geht, dass jemand Christ wird? Also gestern hatte ich mich zum Beispiel mit jemandem unterhalten, ein Atheist, der sagte, ja, ehrlich gesagt, die allermeisten Leute sind doch nicht gläubig aufgrund der ganzen Argumente, die du mir jetzt hier aufzählst.
Würde ich auch so sagen.
Ja, was denkst du, was ist dann so der Zusammenhang von Argumenten und Glauben und ja, wie siehst du das?
Ja, auf einer intellektuellen Ebene würde ich sagen, dass Argumente so funktionieren, um Leute zu überzeugen, so grundsätzlich halt da. Hier haben wir Prämisse 1, 2, 3, was auch immer, dann Schlussfolgerung und jetzt sollst du an Gott glauben. Jetzt ist es ja klar, dass es einen Gott gibt. Ich würde auch sagen, dass die meisten Leute, wenn jetzt Leute sich bekehren lassen, ist es nicht wegen einem Argument. In meisten Fällen, finde ich halt. Aber da gibt es so eine kleine Gruppe halt von Leuten, die die das sehr interessant finden oder vielleicht so intellektuell so, ja, das bringt halt was. Und es ist halt schwer zu beschreiben, wie oder warum Argumente, warum wir das halt brauchen oder wie das funktionieren soll halt.
Ja, schwierige Startvoraussetzung für so eine Folge.
Ja.
Gut, ich meine, ich würde sagen, Argumente sind oftmals hilfreich, um solche Steine, die Menschen im Weg stehen, um glauben zu können, wegzurollen, sodass ihr Blick auf Jesus, auf den christlichen Glauben sich überhaupt erstmal eröffnet. Und ja, tatsächlich kenne ich jetzt auch nicht so viele Leute, die durch Argumente zum Glauben gefunden haben. Aber oft waren es dann Argumente, die Leute im Glauben gehalten haben.
Das ist bei mir so. Ja, also vor 2, 3 Jahren war ich tief in Depression und habe meinen Glauben hinterfragt. Und ist genau durch Apologetik, durch Argumente für Gottes Existenz, wo ich eigentlich noch Christ, warum eigentlich noch Christ bin halt. Ja, also in dem Fall würde ich sagen, Argumente können... Ja, haben schon eine starke Auswirkung halt, was jetzt so Glauben angeht für Leute, die schon Christen sind, schon christlich leben oder
Ja. Gut, ich meine, ja, man muss auch andersrum mal fragen, wie viele Nichtchristen, wie viele Atheisten sind das jetzt, weil sie ihren Atheismus von Nietzsche und Feuerbach und Richard Dawkins ja durchgedacht haben. Mhm. Ist ja auch so, dass viele Leute einfach in einem atheistischen Umfeld aufwachsen und das jetzt auch nicht immer unbedingt sind, weil sie das philosophisch total durchdacht haben. Dasselbe könnte man jetzt sagen über Angehörige anderer Religionsgemeinschaften oder generell Angehörige von allen möglichen Weltanschauungen. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist jetzt nichts, was man dem, was man Christen im Besonderen irgendwo zuschreiben kann. Ja, die sind ja jetzt gar nicht wirklich aufgrund der Argumente Christ geworden. Oft sind es andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass Menschen zu einer Weltanschauung finden. Die Frage ist dann, ob man, wenn man dann diese Weltanschauung hat, sie dann auch weiter für sich plausibel findet. Ja. Aber um da vielleicht doch noch ein Beispiel reinzubringen, ich hatte mit einem Missionar vor 2 Jahren gesprochen, der jetzt auf den Philippinen arbeitet, da einen großartigen Dienst hat. Er und seine Frau dienen da Hunderten von Menschen. Und er ist zum Glauben gekommen durch ein Buch zur historischen Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu. Okay. Er hatte das gelesen, hat gemerkt, hey, das Ganze ist wasserdicht. Dieser Jesus ist der, der behauptet zu sein, ich werd Christ. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall Menschen, die durch Argumente zum Glauben finden. Aber oft ist es ja auch nicht so ein Entweder-Oder. Also so ein entweder nur durch Gefühle und Erziehung.
Oder
und
eine Erfahrung halt. Erfahrungen.
Oder auf einer rationalen Ebene durch Argumente. Es ist ja oft so ein Mix aus verschiedenen Dingen. Ja. Also ich glaube, keiner würde jetzt in seine eigene Konversionsgeschichte reingucken
und sagen, die meisten Leute denken ja nicht so analytisch und Schritt für Schritt. Also es ist, wie du so gesagt hast, halt ein bisschen von Erfahrung, ein bisschen von Gefühl, vielleicht hier oder da ein Argument und das baut sich dann halt auf.
Ja, spannend fand ich auch gestern mit dem Atheisten zu sprechen, der früher Christ war, dass er Christ werden würde. Ich habe ihn gefragt, was bräuchte es, dass er Christ werden würde? Und er sagte, wenn ich eine religiöse...
Das ist eine gute Frage.
Wenn ich eine religiöse Erfahrung hätte, hat er gesagt. Dann sage ich, okay, wow. Also, Moment mal, wir sind jetzt hier seit Stunden am Philosophieren und Diskutieren über historische Texte und alles drum und dran. Und du würdest angesichts desselben Informationsstandes den von heute auf morgen völlig anders deuten durch eine Erfahrung mit Gott
und Christ werden. Das höre ich auch sehr oft, höre ich auch oft. Und ja, ich check das einfach nicht manchmal, wenn Atheisten, die sind so kalt und kalkulierend, aber trotzdem reicht es aus, wenn sie einfach eine Begegnung haben.
Ja, ich finde es interessant, weil wenn er das sich selber so einschätzt, dass er sagt, er würde gar nicht jetzt arg viel mehr Argumente brauchen. Er hätte eigentlich schon so gute Gründe, trotzdem kennt er auch Gegenargumente, aber das würde ihm noch so diesen letzten Schubser geben. Da würden sich, glaube ich, auch manche Christen bestätigt sehen, die mir immer sagen, hey, es braucht keine Argumente, Hauptsache du hast eine Gotteserfahrung. Aber ich denke, ganz so ist es nicht, denn ich kenne auch Menschen, und so würde ich es auch bei mir selber früher sagen, die hatten Gotteserfahrungen, haben Gotteserfahrungen, aber irgendwann ist dann halt die Frage, trägt das wirklich? Oder was ist, wenn diese Erfahrungen ausbleiben? Ja. Muss jetzt quasi Gott jede Woche mir eine neue Erfahrung schenken? Muss ich regelmäßig ihn auf eine besonders übernatürliche Weise erleben, um Gründe zu haben, Christ zu sein? Oder sind all die Informationen, die mir jetzt schon zur Verfügung stehen, eigentlich Grund genug zu sagen, ich werde Christ oder bin Christ?
Ja, also genau in dem Fall finde ich das auch gut, dass es auch Argumente gibt, die Leute auch im Glauben, dass da Leute auch im Glauben bleiben oder auch Christ bleiben, weil also Gefühle oder Emotionen, die vergehen halt und die bleiben nicht immer da. Und etwas, halt was Fundamentales, wo du dich, also so eine intellektuelle Stille finden kannst, das macht schon was aus.
Ich hatte auf unserem Kanal vor ein paar Monaten mal eine Umfrage geschaltet auf Instagram und hatte die Frage gestellt, können Menschen alleine durch ihre Vernunft zu dem Schluss kommen, dass unsere Welt von einem Schöpfer geschaffen wurde? Oder brauchen sie dafür eine besondere, eine persönliche Offenbarung Gottes? Ich hatte 3 Antwortmöglichkeiten gegeben. alleine durch Vernunft reicht aus oder alleine durch unsere Vernunft können wir zu dieser Überzeugung kommen, dass es einen Schöpfer gibt. Dann die zweite Möglichkeit war, nur durch persönliche Offenbarung ist das möglich zu erkennen, zu verstehen. Und die dritte Antwort war, ich bin mir nicht sicher. Was schätzt du denn? Wie waren so die prozentualen Verhältnisse?
Allein durch Vernunft? Boah. Ich schätze so 50% oder 40%. Was waren die anderen? Also
nur durch persönliche Offenbarung okay. Und ich bin mir nicht sicher.
Ja, vielleicht 40% Vernunft, 30-40% Erfahrung und dann so 10-20%. Ich weiß nicht. Hm.
Also, ja, bist gar nicht so weit weg. Also alleine durch Vernunft haben 55% gesagt.
Wow, okay.
20% nur durch persönliche Offenbarung und 25% ich bin mir nicht sicher. Ja, ich meine, ich denke da an Stellen, du sicherlich auch, wie wir sie im Römerbrief Kapitel 1 finden. Mhm. Da heißt es ab Vers 18, oder ich lese mal ab Vers 19 vor. Ja, Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart.
Ja.
Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind.
Ja.
Also ich habe jetzt mal nicht bewusst diesen Part weggelassen, wo über Gottes Zorn die Rede ist. Ich wollte jetzt noch nicht diesen ganzen langen Absatz vorlesen. Aber ja, doch, vielleicht ist es auch gar nicht so unwichtig. In Vers 18 heißt es, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und dann eben der Absatz, den ich vorgelesen habe. Also sprich, es wird gesagt, Gott ist zornig, weil Menschen alle Gründe, allen Grund der Welt hätten, an ihn zu glauben und ihn als Schöpfer anzuerkennen, aber es trotzdem nicht tun, obwohl in dem Gemachten, in seiner Schöpfung, er als Schöpfer erkennbar wird. Also die Bibel stellt schon den Selbstanspruch auf, dass dieser Gott sicherlich jetzt nicht gleich als dreieiniger Gott, mit der in Jesus Christus Mensch wurde, ganz Gott, ganz Mensch, zu finden ist in der Schöpfung.
Ja.
Also dass man sich die Schöpfung betrachten kann, da sprechen wir auch von der natürlichen Theologie oder Natural Theology und davon ableiten muss eigentlich sogar, dass es einen Schöpfer gibt.
Ja.
Was sind so deine Gedanken? Ich meine, es gibt ja auch so manche Kritikpunkte an der Natural Theology.
Ja, also ich muss immer so an das Design-Argument denken, weil gerade eben spricht Paulus von Schöpfung und halt Natur halt und ja, man, das fällt mir jetzt auf. Halt. Und ich glaube da, also ich glaube, Paulus meint auch, das hat was auch innerlich, also was mit dem Innerlichen zu tun, dass wir auch erkennen, hey, also jetzt auch so, wenn wir jetzt über das moralische Argument denken, dass wir wissen, hey, da wenn ich jetzt was zu einer Person Schlechtes tue, dann fühle ich mich auch schlecht. Aber warum ist das so? Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir sein Ebenbild sind, sein Imago Dei, wie das auf Lateinisch heißt.
Ja, ich meine, da gibt es ja das sogenannte teleologische Argument oder verschiedene teleologische Argumente, die man ableiten kann vom Beobachten der Schöpfung. Also jetzt lese ich mal eins vor, das hat der Dave vor ein paar Jahren mal auf einem Seminar so sich zusammengestellt aus verschiedenen teleologischen Argumenten. Telos kommt von Sinn, Zweck und hier Prämisse 1 oder Punkt 1, das Universum zeigt echte Ordnung. Punkt 2, diese Ordnung muss entweder nötig, zufällig oder kreiert sein. Punkt 3, die Ordnung ist weder nötig noch zufällig. Schlussfolgerung, die Ordnung muss kreiert sein. Also das wäre jetzt so ein teleologisches Argument, das man bringen könnte. Und da, ja, vielleicht nochmal zu dieser Frage, kann man Gott nur durch eine persönliche, durch eine spezielle Offenbarung erkennen? Ich habe mal hier ein Zitat mitgebracht von einem Mann namens Hugh Ross McIntosh, ein schottischer Theologe, hat Ende des 19. Jahrhunderts gelebt, der sagte Folgendes: Religiöse Gotteserkenntnis, wo auch immer sie existiert, entsteht durch Offenbarung. Andernfalls müssten wir uns an die unglaubliche Position halten, dass ein Mensch Gott erkennen kann, ohne dass Gott erkannt werden will.
Ja.
Also das ist ein bisschen mit dieser Frage zusammengeführt. Ich würde sagen, Menschen können nur durch eine Offenbarung Gottes zur Erkenntnis von ihm kommen. Das stimmt, ja, 100%. aber er hat sich so offenbart, ja, dass jeder ihn als Schöpfer erstmal grundsätzlich anerkennen kann. Ja. Wie gesagt, jetzt noch nicht gleich in der Art und Weise, wie er in allen seinen Eigenschaften ist. Und man, ja, ist vielleicht noch nicht gleich bei der Bibel und der Dreieinigkeit und so weiter. Mhm. Aber so ein allgemeines Gottesverständnis lässt sich ableiten vom Betrachten und Analysieren der Schöpfung.
Ja. Wow, krasse Aussage. Ja, ehrlich gesagt habe ich nichts Ergänzendes zu sagen. Das war...
Ja gut, jetzt spiel mal den Atheisten.
Ja,
was könnte jetzt ein atheistischer, naturalistischer Skeptiker antworten?
Dass wir das jetzt rein evolutionär erklären kann. Dass wir nach Gott sehen, dass wir nach Gott streben, halt so ein Vaterbild halt, dass man das so rein evolutionär erklären kann. Das, also jetzt, wenn ich jetzt Atheist wäre, würde ich an sowas denken halt, weil wir sind so so kreiert, dass wir einfach anderen Menschen lieben oder was weiß ich, und dadurch kommt es ja natürlich auf, dass wir an etwas, so an Gott denken oder an Schöpfer oder ein Gesetz, ein übernatürliches Gesetz halt.
Ja.
Das wäre jetzt so meine ersten Gedanken.
Gut, ich sag mal, selbst wenn es so wäre, dass man aufgrund bestimmter evolutionärer Entwicklungsprozesse zu der Überzeugung kommt, dass es einen Gott gibt, sagt es ja erstmal auch nichts über die faktische Ebene aus, sondern es wäre ja dann nur die epistemologische Dimension. Mhm. Wie kommt jemand zu der Überzeugung, dass es so ist? Aber das ist kein Argument gegen die Existenz Gottes in dem Sinne. Aber ich würde auch mal so hinzufügen, ich glaube, das hatte ich auch mal wann anders im Podcast gesagt, selbst wenn es aus rein evolutionären Gründen so wäre, dass wir Menschen zur Überzeugung kommen, dass es einen Gott gibt, würde ja dann naheliegen, dass es evolutionär gedacht dem Menschen einen Vorteil verschafft und man daher aus rein pragmatischen Gründen.
Ja, ja. Also du hast völlig recht. Also es kommt wieder zurück auf den Punkt, ob es einen Gott gibt oder nicht. Weil, wie du gesagt hast, am Ende ist es ja halt egal, ob wir rein evolutionär geprägt sind, um das zu glauben. Weil es kann auch der Fall sein, dass es einen Gott gibt und der uns so geschaffen hat durch Evolution und Entwicklungsprozesse, dass wir auch an ihn glauben.
Ja, ja, ich habe das Gefühl, oft ist es so, dass Leute, statt jetzt auf eine sachliche Ebene zu gehen, dann lieber auch psychologisieren, warum Leute jetzt handeln, wie sie handeln und andersrum ja auch, also will ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt so ein Ding, was nicht Christen gläubigen Menschen vorwerfen, sondern kennt man ja auch, dass dann Christen irgendwo Hobby psychologisieren, wenn jemand einen Zweifel hat, hast du vielleicht ein Problem mit deinem Vater
oder so.
Und deswegen.
Das juckt mich so manchmal. Also. Ja, aber bei Atheisten ist es auch so, eigentlich ähnlich halt, weil sehr viele Atheisten, also jetzt, ich hab da von einem Buch gehört, ich glaube, hier ist da nochmal The Faith of the Fatherless halt. Mhm. Und es geht darum, dass eigentlich sehr viele Atheisten, oder nicht sehr viele, aber schon einige, die nicht an Gott glauben, weil sie eine schlechte Beziehung haben mit ihren Eltern, beziehungsweise halt mit dem Vater halt.
Ja, das finde ich mal eine spannende...
das ist jetzt nicht mit Gottes Argument zu tun, aber so jetzt psychologisch betrachten. Ja.
Ich meine, der Punkt, der mir gerade kommt, ist, dass oftmals ja der Vorwurf ist, ja, du glaubst ja nur an Gott, weil du entweder aus einer gläubigen Familie kommst oder eben du durch eine Krise gegangen bist, aus einer schwierigen Familie kommst und so weiter. Und deswegen,
das ist eigentlich ein Denkfehler.
Ja, also der Vorwurf ist ja so ein Ad hominem Argument, ein klassisches, du glaubst daran, weil dir hat in deinem Leben was gefehlt.
Psychologisches oder soziologisches.
Genau, da hast du eine psychologische Krücke gebraucht.
Ja, ja, ja.
So, aber man könnte ja genauso gut zurück sagen, ja, du glaubst nicht an Gott, weil...
Ja.
Ja, und dann könnte man jetzt solche Punkte anführen. Aber ja, am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtig, dass man über diese ganzen erkenntnistheoretischen Fragen hinweg sieht, also mal davon absieht und zu den Argumenten selbst kommt.
Ja.
Und das wollen
wir
jetzt auch machen.
Ja, ja.
Noch die zweite Hälfte dieses Gesprächs. Okay, also was wir jetzt bisher schon so ein bisschen besprochen haben, ist, dass es unterschiedliche Wege gibt, zur Erkenntnis zu kommen, dass es einen Gott gibt oder auch Wege, die Menschen gehen in ihrem Nichtglauben. Also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht so ein speziell religiöses Ding. Und gleichzeitig gibt es aber auch hier unterschiedliche Ansätze dann für die Existenz Gottes zu argumentieren.
Ja.
Es gibt da einen, man könnte ihn nennen, den autonomen Ansatz, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die Realität, wir schauen uns an, wie sie beschaffen ist, und schlussfolgern daraus, Gott existiert. Das wäre jetzt so ein teleologisches Argument, wie wir es vorher, wie ich es vorher formuliert habe. Weitere Argumente hören wir jetzt gleich vielleicht noch oder hören wir noch. Das Kalam-kosmologische, ein Kontingenzargument und andere. So ein anderer Ansatz wäre, einen kumulativen Case zu machen, einen theonomen Gottesbeweis zu erbringen, zu sagen, okay, wir haben die erlebte Realität und die analysierbare, die beobachtbare Realität und wir haben die Texte der Bibel und wir stellen die gegenüber und schauen, ob die sich matchen. Ob das, wie die Bibel die Realität beschreibt, dem entspricht, wie wir die Realität erleben und wahrnehmen und beobachten. Und dann wären das für mich, das wäre nochmal ein anderer Ansatz, weil wenn du jetzt so einen autonomen Ansatz gehst, Prämisse 1, Prämisse 2, Schlussfolgerung, dann kann jemand immer kommen und sagen, diese Prämisse
ist... Prämisse 2 ist fragwürdig.
Genau.
Ja.
Und damit
und
Argument
damit ist fertig.
Weg. Und da würde ich halt sagen, na, nee, das ist ein falscher Weg ranzugehen.
Würde ich auch so sagen. So kumulative Argumente finde ich so besser, so wie Richard Swinburne oder ja, Craig, ich weiß nicht, ob er das auch so formuliert, weil der ist auch so, also sein Kalam ist ja auch so ein autonomes Argument.
Ja, ja.
Aber ja, genau solche kumulative Argumente wie jetzt haben wir hier, wir sammeln jetzt die Daten ein sozusagen und leiten davon ab, was ist jetzt die beste Erklärung, dass es einen Gott gibt oder ja, was anderes halt.
Bring mal so ein paar Punkte, so ein paar Steine, die man auf den Berg werfen könnte.
Ja, und also könnte Feintuning, Feintuning fällt mir jetzt kaufen. So gerade ein. Feintuning, so kosmologisches Feintuning. Moralität.
Also ein moralisches Bewusstsein.
Moralisches Bewusstsein. Also da muss man vorsichtig sein, weil es gibt ja moralisches Bewusstsein. Also ich erkenne, dass es gut ist, wenn ich jetzt jemandem was Gutes antue oder Schlechtes. Und da gibt es auch so moralische Argumente, die sagen, okay, da gibt es so eine objektive moralische Ebene hier. Und was ist jetzt die beste Erklärung dafür halt? Und ich glaube, das ist jetzt schwieriger zu verteidigen, wenn wir einfach davon ausgehen, ja, wir erkennen, dass es so was gibt, dass wir, ja, wie soll ich es da formulieren? Wir erkennen, dass es gut ist, gute Sachen zu tun und schlechte Sachen zu tun. Und was ist jetzt die beste Erklärung dafür? Und ja, das wäre jetzt noch ein Punkt. Und dann,
weil eben, wenn es eine objektive Moral gibt, dann brauchst du auch einen Gesetzgeber. Wenn es moralische so Gesetzmäßigkeiten gibt, so wäre die Logik zu sagen, ist die beste Erklärung
dafür. Genau, das finde ich ja schwieriger zu argumentieren, weil da ist noch ein Schritt. Du musst ja erst behaupten, dass es jetzt so objektive
Moral gibt.
Gibt und dann...
Aber okay, das wäre ein Punkt.
Ja.
Also, weiter, also Design,
moralisches
Bewusstsein. Also, die Tatsache, dass das Universum überhaupt einen Anfang hat, auch dass Naturgesetze funktionieren. Dass wir Gesetzmäßigkeiten
finden. Nomologisches Argument,
Ja, das müsste ja nicht so sein. Also auch, dass Mathematik funktioniert, das müsste ja nicht so sein. Das sind nicht Dinge,
Kontingenz,
die jetzt zwingend erforderlich ist. Ja. Da kommen wir jetzt noch drauf. Wir hatten uns so überlegt im Vorfeld, gar nicht jetzt so groß die Sachen vorzubereiten, sondern einfach mal über ein paar Argumente zu quatschen, die wir persönlich für uns...
Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben.
...spannend finden. Ich finde tatsächlich, dass... das moralische Argument gibt es ja nicht, aber moralische Argumente, sehr spannend, weil sie aus meiner Sicht zwei Dinge aufzeigen. Also zu sagen, dass Gott notwendig ist für objektive Moral, ist auf der einen Seite etwas, wo zeigt, wie relevant die Existenz Gottes ist.
Ja.
Weil viele, das ist ja, was Frank Turek in seinem Buch dann auch so sagt, Stealing from God, viele Atheisten klauen eigentlich Elemente aus einer Welt mit Gott, die es in ihrer eigenen Weltanschauung gar nicht geben dürfte, die inkompatibel sind. Und ich finde den Aspekt extrem spannend, zu sagen, okay, wenn ich jetzt Gott wegerkläre, wenn ich sage, er existiert nicht, was ist wegerkläre? Wenn ich zur Überzeugung kommen sollte, Gott existiert nicht, was bricht dann noch alles mit weg an metaphysischen Überzeugungen, die aber zwingend nötig sind eigentlich für ein normales Leben. Also ist es überhaupt lebbar, konsequent Atheist zu sein und davon auszugehen, wir sind nichts weiter als ein zufälliges Produkt, also ein Stück noch, Sternstaub auf dem
Also da steckt noch so eine existenzielle Frage dahinter halt. Können wir so leben, als es, dass da keine objektive moralische Gesetze gibt halt.
Ja. Ich meine, gestern mit dem Atheisten, mit dem ich gesprochen hatte, also ja, mit dem mittlerweile Atheisten, war es auch so, dass er sagte, hey, also mir ist klar, meine Sichtweise ist nicht besonders erstrebenswert, sie macht mich auch nicht besonders glücklich, weil ich sie eben philosophisch durchdacht habe von verschiedenen Seiten. Und wenn ich mal Kinder haben sollte, dann können die auch von mir aus gerne in die Jugendgruppe gehen. Finde ich eigentlich gut.
Ja.
Also sagt, ich bin jetzt nicht glücklich mit dieser Erkenntnis. Und das ist ja das Spannende bei Friedrich Nietzsche in seinem bekannten Text, der tolle Mensch, wo quasi dieses Zitat herkommt oder dieses Slogan, Gott ist tot. Da geht es ja um einen Mann, der geht auf den Marktplatz, der erklärt es den Leuten, wir glauben nicht mehr an die Existenz Gottes. Und deswegen können wir nicht mehr so tun, als wäre alles wie bisher. Und dann beschreibt er das ja so, haben wir nicht die Erde losgekettet und bewegt sie sich jetzt nicht fort? Gibt es noch ein Oben, ein Unten, ein Links, ein Rechts? Und die Leute in diesem Essay, die gucken den Mann dann total verdattert an. Was willst du denn eigentlich? Lachen den noch aus. Sagt, ihr habt es noch nicht kapiert. Und ich glaube schon, dass viele Nicht-Christen, viele Nicht-Theisten auch, die sagen, ja, ist ja völlig irrelevant, ob es Gott gibt oder nicht, was ändert es an meinem Leben, noch nicht alle Implikationen zu Ende durchgedacht haben.
Ja, also ich bin jetzt nicht so überzeugt vom moralischen Argument oder moralische Argumente. Ich glaube, das ist jetzt die Sache, wenn du nur, also es ist nichts gegen dir jetzt oder andere Christen, wenn man jetzt nur bei William Lane Craig bleibt oder Frank Turek, klingt sehr überzeugend. Aber da gibt es schon ein paar gute Einwände gegen solche Argumente. Aber war es jetzt eine andere Frage?
Na gut, nein, der Punkt wäre ja, ich habe ja gesagt, für mich gibt es zwei Bereiche. Das eine wäre die Notwendigkeit von Gott für objektive Moral und das andere wäre zu zeigen, dass damit auch, dass Gott existiert.
Ja.
Und ich bin ganz bei dir, dass es ziemlich schwierig wäre, aufzuzeigen, dass eine objektive Moral existiert. Also ich sage nicht, dass man es nicht kann. Und ich sage, ich glaube, man kann tatsächlich auch ganz gute Argumente anführen für moralischen Realismus, Moral Realism. Das finde ich schon. Also ich finde, das ist jetzt nicht... Ja, nur weil es anfechtbar ist, ist jetzt Moral Realism nicht eine stichhaltige Sicht. Aber das sind halt diese zwei Seiten des Arguments. Also einmal, das zeigt es für mich schon die Notwendigkeit Gottes auf. Und zum anderen zeigt es für mich tatsächlich auf, wenn man einen Case machen kann, auch wenn der deutlich schwieriger zu machen ist, für objektive Moral, dass sich davon dann auch die Existenz Gottes ableiten lässt. Würdest du mir zustimmen bei der ersten Hälfte, dass du sagst...
Auf jeden Fall, ja. Aber die zweite Frage jetzt war was anders, oder?
Nee, die zweite Hälfte wäre eben, dass objektive Moral existiert und dass man damit eben ein Argument für Gottes Existenz hätte.
Ja, also hast du ein Argument?
Nein, mein Punkt war, also meine Frage war, stimmst du mir zu, dass die Existenz Gottes notwendigerweise verknüpft ist mit objektiver Moral? Also dass man Gott bräuchte oder einen moralischen Gesetzgeber bräuchte, um eine wirkliche, ontologisch, wesensmäßige, objektive Moral festzulegen?
Ja. Also wenn es jetzt um Gott geht, dann können wir das auch, also jetzt Moral und Gott, dann können wir das auch theologisch verknüpfen, weil Gott ist halt der höchste Punkt halt, so der Anhangspunkt, wo wir eigentlich Moral gründen können, irgendwie. Also jetzt egal, ob wir das auch evolutionär erklären können, aber Gott ist auch das ist eine einfache Erklärung halt.
Aber nee, der Punkt, du findest die moralischen Argumente nicht so überzeugend von dem Aspekt her, dass sie nicht die Existenz Gottes beweisen oder dass sie nicht Also als Gottesbeweis findest du sie nicht so stark oder findest du sie auch nicht so stark, um zu zeigen, dass wir Gott brauchen?
Als Gottesbeweis nicht. Aber dass wir was du gesagt hast, dass wir das so
ja,
verknüpfen können halt. Oder okay, wie hättest du es jetzt formuliert?
Ja, nee, genau. Da bin ich. Ich glaube, da sind wir ähnlich, wobei ich noch mal ein Stück weit mehr die... Ja, wir müssten jetzt mal eine neue Folge noch aufnehmen über Moral Realism und was spricht für oder gegen objektive Moral. Wir haben ja vor kurzem einen Artikel hochgeladen, warum Moral subjektiv sein darf und trotzdem auf Gott verweist.
Ja.
Und da hat ja der liebe Rolf, Grüße an der Stelle, falls du dir das ansiehst nachher, gesagt, dass er eben auch dieses von Craig und Turek so klassisch dargebrachte Argument auch nicht so stark findet. Aber dass es auch gar nicht nötig wäre, eine objektive Moral zu begründen, um nicht trotzdem davon Ableitungen machen zu können auf die Existenz Gottes. Aber da verweise ich einfach mal auf diesen Artikel. Genau, also da bin ich ganz bei dir. Ja. Es ist ein, finde ich, einfach sehr starkes Argument, weil es die Relevanz Gottes aufzeigt.
Ja. Aber da würde ich zustimmen halt, ja.
Ja. Die Existenz Gottes... Das wäre nicht so zwingend, aber ich bin jetzt nicht bei dir zu sagen, ich fände es schwach. Ja, ja. Aber ja, okay, das ist jetzt vielleicht mal ein...
Nicht zwingend würde ich sagen, ja.
Ja, ein Argument, das wir auch immer wieder mal hatten. Aber genau, hoffentlich schauen sich das ein paar Leute an oder hören sich es an und sehen, okay, wir sind jetzt hier auch nicht dabei, einfach nur alles, was uns irgendwie in die Finger kommt, als Argument für den christlichen Glauben ranzuführen, sondern wir wollen auch, dass die Argumente sound sind.
Ja.
Und da, wo ich das Gefühl habe, Leute, die nehmen sich alles irgendwie mit in ihr, wie soll man sagen, die tun sich jede Kugel in ihre Pistole rein, die sie irgendwo finden können. Hauptsache, sie haben was zum Abschießen. Mhm. Dann finde ich das eigentlich auch nicht so seriös oder glaubhaft.
Ja.
Ich hoffe, das zeigt, dass wir jetzt nicht einfach nur Sachen übernehmen, weil sie uns vielleicht als ein weiteres Argument helfen. Okay, aber jetzt bring mal du einen Punkt. Also du hast vorher schon im Vorbereitungsgespräch dir hast du gesagt, dass du das Kontingenzargument stark findest.
Genau.
Erklär mal vielleicht für unsere Zuschauer und Zuhörer das Kontingenzargument.
Ich habe aufgeschrieben, jetzt muss ich das irgendwie zusammenfassen. Ja. Also was ist das Also da gibt es mehrere Kontingenzargumente. Es ist auch so eine Klasse von Argumenten. Da gibt es, es geht bis Aristoteles zurück noch, Platon und so. Aber es gibt eine Version von Josh Rasmussen von seinem Buch How Reason Can Lead to God. Und genau die Version, die finde ich echt, echt stark. Und das sind so zwei Schritte halt. Du musst ja so erklären halt, warum überhaupt was existiert. Also so ein Kalam-Argument würde sagen, ja, jetzt hat das Universum einen Anfang und dann Gott halt, wie Craig das formulieren würde. Aber Kontingenzargumente stellen die Frage, warum existiert überhaupt was?
Hm.
Warum gibt es überhaupt was? Und Josh Rasmussen, der formuliert es so, stell dir vor, du hast so ein Blob of everything. Also alles, was existieren kann oder was schon existiert, jetzt unabhängig davon, ob das Universum jetzt unendlich ist oder einen Anfang hat oder nicht, das ist jetzt völlig irrelevant. Die Frage ist, also wie können wir das halt erklären, warum es überhaupt was gibt? Und wenn wir das jetzt uns so vorstellen können, stellen wir uns jetzt vor, wir haben jetzt das Blob of everything, ja, alles, was existiert. Also das, wenn wir das jetzt überlegen, also wenn wir darüber nachdenken, erkennen wir, dass es, also die Erklärung muss innerlich, liegt schon halt innerlich in dieses Blob of everything. Das heißt, dass es ein Fundament gibt, für warum alles existiert. Und die Frage ist jetzt, wie sieht denn das aus? Also was ist das für ein Fundament halt? Weil ohne das zu erklären, also wenn ich jetzt hier mal ein bisschen reingehe, wir können das auch so formulieren, dass ein rein kontingentes Ganzes wäre selbst erklärungsbedürftig halt. Eine unendliche Reihe kontingenter Erklärungen ohne Fundament führt zu keiner vollständigen Erklärung, weil wir können ja fragen, also warum eine unendliche Reihe von Sachen, und deshalb muss ein notwendiges, unabhängiges Fundament geben, etwas, was von Natur aus existiert. Mhm. Und davon können wir also jetzt ganz, ganz kurz, um das zusammenzufassen, können wir sagen, ja, es muss unabhängig, ewig, unveränderlich und nichts aus Teilen zusammengesetzt sein halt. Und es besitzt keine potenzielle Existenz, also es muss schon existieren. Also es ist in der Lage, alles andere hervorzubringen. Es hat also Kausalität bzw. kreative Macht halt. Und halt, wenn wir das jetzt so abduktiv erklären würden, wäre die beste Erklärung, dass es einen Gott gibt.
Aber wie kommt man jetzt auf diesen Sprung, würde jetzt der Skeptiker fragen. Wie kommt man jetzt auf ein personales Wesen, wie kommt man jetzt auf den Theismus? Könnte nicht auch notwendigerweise einfach das Universum da sein? Oder let's say das Multiversum. Also wie kommt man dazu zu sagen, ein personaler Gott, der sich den Menschen offenbart hat durch heilige Schriften und Propheten, ist eine schlüssigere oder naheliegendere Erklärung als ein Multiversum.
So, Rasmussen, also der bietet so ein Argument und das ist das Argument der willkürlichen Grenzen. Also, wenn das Fundament endlich spezifische Eigenschaften hätte, zum Beispiel Masse, Größe, Dauer, wären diese Eigenschaften erklärungsbedürftig. Warum hat dieses Fundament Masse, Dauer, etc., etc.? Ja? Also warum zum Beispiel genau diese Masse oder diese Dauer? Du kannst jetzt so an das Universum denken. Warum genau 13,8 Milliarden Jahre oder so, so ungefähr?
Würden also, uns jetzt manche Kurzzeitkreationisten widersprechen, aber
wir nehmen es mal hier so hin.
Ich sehe es ja auch
ja,
so.
Ja, genau. Also warum zum Beispiel genau diese Masse oder diese Dauer und keine andere? Also solche willkürlichen Grenzen sprechen gegen ein grundlegendes Wesen. Denn fundamentale Realität sollte nicht kontingente Details haben. Also deshalb, das Fundament muss unbegrenzt einfach, also nicht zusammengesetzt und maximal vollkommen sein. Diese Eigenschaften passen am besten auf ein grenzenloses, vollkommenes Wesen, also auf Gott halt. Ein grundlegendes Wesen mit willkürlichen Eigenschaften, zum Beispiel genau 3,24 Kilogramm, wirft die Frage auf, warum genau diese und nicht andere halt. Und eine wirklich fundamentale Erklärung sollte frei von also arbiträren, erklärungsbedürftigen Begrenzungen sein. Und willkürliche Grenzen deuten auf eine tiefere Erklärung hin. Mhm. Also wir stellen die Frage wieder, warum genau diese Masse oder was weiß ich jetzt. Und passen daher nicht zu einem wahren metaphysischen Fundament halt. Und nur ein Wesen ohne willkürliche Grenzen, einfach, notwendig und maximal, kann als endgültige Erklärung dienen. Gott, verstanden als notwendiges, unbegrenztes, vollkommenes Wesen, erfüllt diese Bedingungen am besten. So würde es Herr Voll formulieren.
Steht dieses Argument in Beziehung zu anderen philosophischen Argumenten für Gott? Oder läuft das völlig unabhängig jetzt von einem Kalam? Also
ja, also ja, wenn ich jetzt an das Kalam denke, wäre es so der Bruder halt von einem Kontingenzargument, aber
wo würdest du da den konkreten Unterschied sehen? Also das Kalam-Argument würde ja so gehen, das Kalam-kosmologische Argument, wie es Greg formuliert, alles, das beginnt zu existieren, hat eine Ursache, das Universum begann zu existieren, also hat das Universum eine Ursache und dann im vierten Schritt, dass eben Zeitraum und Materie
the universe is spaceless, timeless, immaterial.
The argument leads, I think, to the existence of a first, uncaused, beginningless, timeless, spaceless, immaterial, enormously powerful, personal creator of the universe, which is, I think, a core conception of what we mean by God.
Oh ja,
genau.
Dann legt er los.
Weil das Universum eben, weil mit dem Urknall, mit der Entstehung des Universums all diese Punkte entstanden sind, schlussfolgern wir, die Ursache muss außerhalb davon sein. Wird bei dem Kontingenzargument auch Zeitraum und Materie irgendwo mit eingebracht?
Das ist irrelevant, weil wir wollen ja einfach nur erklären, warum es etwas überhaupt gibt. Also das ist völlig irrelevant. Und das wird, das ist ein Grund, warum ich das Kontingenzargument so stark finde, weil wir müssen nicht argumentieren, ob das Universum einen Anfang hat oder nicht. Hm. Und auch heutzutage in der Physik und Kosmologie stellen sehr viele Wissenschaftler Fragen, ob es tatsächlich einen Anfang gab oder nicht.
Ja.
Das ist jetzt, ja, im Moment steht es immer noch so, dass es tatsächlich einen Anfang gab. Und da würde ich auch ja dazu sagen. Es scheint halt so zu sein. Aber auch da gibt es auch eigene, also ein paar philosophische Argumente dagegen. Und da, ja, da finde ich, dass der Kalam ein bisschen fragwürdig für mich ist. Aber bei so ein Kontingenzargument müssen wir nicht jetzt beweisen, dass es einen Anfang gab oder nicht. Wir wollen ja halt nur fragen, warum.
Es ist insofern fragwürdig, dass es halt nicht so felsenfest steht, sondern halt abhängig ist von einem aktuellen wissenschaftlichen Konsens. Und es ist natürlich stark, wenn man sich berufen kann auf etwas, das seit 100, 150 Jahren mehrheitlich so gesehen wird. Mhm. Das Universum hatte einen Anfang und man davon dann auch dann Ableitungen machen kann und auf eine Urursache, die hinter diesem Anfang steht und mit dem, was wir Christen, was wir Theisten als Gott verstehen, in Verbindung bringen kann. Aber ja, da sind wir genau wieder bei dem Punkt von vorher.
Hast du schon mal von Grim Reaper Paradoxen gehört?
Lass mich noch kurz sagen, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorher. Wenn alles zusammenhängt mit einer einzelnen Prämisse oder wenn man so ein abduktives Argument bringt, Prämisse 1, Prämisse 2, Schlussfolgerung, dann ist halt in dem Moment, wo eine Prämisse kippt, das Argument hinfällig.
Kippt,
und deswegen alleine finde ich einen kumulativen Case zu machen wichtig.
Stärker,
Und dann ist halt das Kalam-kosmologische Argument neben anderen kosmologischen Argumenten eines, das man verwenden kann. Und selbst wenn wir zur Überzeugung kommen, irgendwann oder kommen sollten, das Universum hatte doch keinen Anfang und ist ewig.
Dann ist es dann, nicht so tragisch.
Ja, alright, Kevin, wir sind jetzt echt einige Punkte durchgegangen, aber es ging vorbei wie nichts.
Ja, 45 Minuten schon.
Ja, ich würde an der Stelle mal einen Punkt machen. Wir sind hier ja einfach nur ganz locker ein bisschen am Quatschen über Argumentationsketten für die Existenz Gottes, einzelne Argumente, die wir an anderer Stelle in Form von Blogartikeln, in Form von Videos auch ja schon behandelt haben. Da ermutigen wir euch, euch vor allem mal auf unserem Blog umzuschauen. Da haben wir besonders viele Argumente zur Existenz Gottes gerade im Frühjahr gehabt. Also ich glaube 5, 6 Artikel, die dann in der Richtung hochgeladen wurden. Und eins auch zum Kontingenzargument, ein zweites kommt. Wir hatten, glaube ich, 2 teleologische Argumente vorgestellt.
Ja.
Und das Schöne finde ich halt, wenn dann bei uns sich dann auch mit der Zeit so eine Breite an verschiedenen Nuancen dieser Argumente abbildet. Weil es gibt ja nicht das eine teleologische und das eine kosmologische und das eine Kontingenzargument. Und wenn sich dann teilweise die Autoren und Leute gegenseitig widersprechen und sagen, das finde ich nicht ganz so gut, den Punkt finde ich besser, dann sehen die Leute, Apologetik ist nicht nur so ein Auswendiglernen von bestimmten Antworten, sondern da machen sich Menschen echte denkerische Arbeit. Aber genau, in dem Sinne, Kevin, cool, dass wir
Spaß gemacht,
hier sein konnten, dass ich hier sein durfte. Und dann hoffen wir, dass unsere Zuschauer und Zuhörer damit viel Mehrwert aus der Folge rausgehen.
Auf jeden Fall, Dankeschön.